Samstagsuni im Wintersemester 2016/2017. Nationalsozialismus in Freiburg. Achter Vortrag: Professor Dr. Rüdiger Safranski. Martin Heidegger.
Martin Heidegger zählt zu den bedeutendsten Philosophen dieses Jahrhunderts. Wenn man die großen Namen der Philosophie nennt, die Epoche gemacht haben, Platon, Descartes, Kant, Hegel, dann wird mit Recht auch der Seine genannt. Und doch ist Heidegger umstritten geblieben, auch und gerade bei denen, die sich sonst eigentlich nicht für die Philosophie sonderlich interessieren. Heidegger war nicht nur ein großer Philosoph, er war auch, wie wir wissen, ein überzeugter Nazi. Er sympathisierte mit der Nazi-Bewegung seit Anfang der 30er Jahre. Er ließ sich im April 1933 zum Rektor der Freiburger Universität wählen, begrüßte als solcher ausdrücklich die nationalsozialistische Machtergreifung, die er als Revolution verstand. Er war nicht nur ein Mitläufer, er passte sich nicht nur an, er war selbst ein begeisterter Revolutionär in nationalsozialistischer Sache. Und für Hitler im Besonderen war er geradezu entflammt. Sehen Sie nur seine wunderbaren Hände an, sagte er zu Jaspers. Und an seinen Bruder Fritz schrieb er im April 1933, nachzulesen jetzt in dem soeben oder vor einiger Zeit erschienenen Briefwechsel mit Fritz Heidegger, also da schreibt er: Es zeigt sich ja von Tag zu Tag, in welche Größe jetzt Hitler als Staatsmann hinaufwächst. Jeder, der noch Augen hat zu sehen und Ohren zu hören und ein Herz zum Handeln, wird mitgerissen und in eine echte und tiefe Erregung versetzt. Diese Erregung verschwand bald. Die Loyalität, die grundsätzliche Loyalität gegenüber der Nazi-Bewegung aber hielt an. Das alles habe ich in meiner Heidegger-Biografie von 1994 dargestellt. Was seitdem bekannt geworden ist, bestätigt diesen Befund bis auf einen neuen Aspekt, der den Antisemitismus betrifft, von dem sich im gleichsam offiziellen philosophischen Werk so gut wie keine Spur findet. Seitdem aber die ersten Bände der schwarzen Hefte, diese Denktagebücher, die nach seinem Willen durchaus zur Veröffentlichung bestimmt waren, und zwar nach der Werkausgabe, seitdem also diese Hefte erschienen sind, kann kein vernünftiger Zweifel daran bestehen, dass Heidegger in dieser Zeit auch antisemitisch dachte. Nicht nur obenhin, sondern gewissermaßen im Inneren seiner Philosophie, die allerdings seit Sein und Zeit aus den 20er Jahren sich ziemlich verändert hatte. Davon wird noch die Rede sein. Zuerst aber etwas über Heideggers frühere Periode bis Sein und Zeit einschließlich. Davon muss man zuerst sprechen, nicht nur um festzuhalten, was von Heidegger bleibt, sondern auch um die philosophischen, nicht nur politischen Motive seiner zeitweiligen Begeisterung für den Nationalsozialismus einordnen zu können. Es gibt nicht eine heideggersche Philosophie, sondern mindestens zwei, die zwar von der Entwicklung her und sachlich zusammenhängen und sich doch auch bis zur Widersprüchlichkeit unterscheiden. Seine erste Philosophie ist phänomenologisch im Ansatz und existenzialistisch in der Tendenz. Auch wenn Heidegger selbst das stets abgestritten hat. Aber als Existenzialismus hat sie international so überaus mächtig gewirkt. Man braucht nur den Namen Sartre erwähnen. Sartre hat Heidegger wirklich sehr gut verstanden. Das Umgekehrte allerdings gilt nicht. Heidegger hat sich Sartre gegenüber hinter seinen antimodernistischen Vorurteilen verschanzt. Ich will nur, er war ihm auch zu sehr ein Pflastertreter, zu sehr ein Stadtmensch. Ich will nun gleich gestehen, dass für mich der Existenzialist Heidegger der am meisten Inspirierende war und bleibt. In dieser ersten existenzialistischen Philosophie ist vom Dasein die Rede, von Geworfenheit und Entwurf, von Entscheidung, Tod, Angst und Langeweile, von Freiheit und Eigentlichkeit und, das ist vor allem wichtig, vom Einzelnen, der sich in seiner Einzelheit und auch Einsamkeit annimmt. In der zweiten Philosophie, der späteren, ist vom Sein mit Y die Rede, vom Göttlichen im Verborgenen, vom Entbergen. Ein ganzes Narrativ wird aufgeboten, Seinsgeschichte. Wie das Sein einmal leuchtete in griechischer Zeit, wie es sich verbirgt in der Seinsvergessenheit, die über das Abendland hereingebrochen ist, wie der einsame Denker in dürftiger Zeit aushält und wartet auf das Ereignis der Epiphanie. Dieses Denken ist nicht mehr auf den aktivistischen Ton der 20er und frühen 30er Jahre gestimmt, sondern auf Gelassenheit, Hüten, Bewahren, Warten. War die erste Philosophie ein existenzialistisches Furioso, ist die zweite Philosophie eine andächtige Pastorale mit apokalyptischen Untertönen. Beides Mal geht es um das Sein. Zuerst ist vorherrschend der Versuch, es zu ergreifen, dann die Bereitschaft, sich von ihm ergreifen zu lassen, zuerst aktivistisch entschlossen, dann seinsfromm. Was ist das Sein? Man kann es drehen und wenden, wie man will. Es ist zuletzt doch das, was Heideggers zeitweiliger Freund und philosophischer Mitstreiter Karl Jaspers das Umgreifende nennt oder auch Transzendenz, wobei es sich bei Heidegger nicht um eine Transzendenz handelt, die in einem Jenseitsbezug erscheint, sondern im Hier und Jetzt. In unserem Sein und unserer Zeit. Aufs Ganze gesehen handelt es sich wohl um einen Versuch, in der säkularisierten, nachreligiösen Welt den Kernbestand der religiösen Erfahrung zu bewahren und eine neue, eine eigene Sprache dafür zu finden. Beim Versuch, dieses sogenannte Sein irgendwie zu ergreifen und ihm zu entsprechen, ist Heidegger weit herumgekommen und zeitweilig eben auch in Teufels Küche geraten, als er nämlich, schrecklich zu sagen, Hitlers Machtergreifung mit der Ankunft des Seins verwechselte. Herkunft ist Zukunft, hat Heidegger einmal gesagt. Auf ihn selbst jedenfalls trifft das durchaus zu. Seine Herkunft aus katholisch frommer, kleinbürgerlich provinzieller Welt, die wurde er nicht los. Ich rekapituliere kurz, weil hier sicher Zuhörer sitzen, die nicht schon alles wissen. Heidegger war der Sohn eines Küfers und Messners in Meßkirch. Die Eltern hätten dem begabten Sohn keine gymnasiale Ausbildung und kein Studium finanzieren können. Deshalb nahm die katholische Kirche den Jungen in Obhut als Priesterzögling und dann als Theologiestudent mit kirchlichen Stipendien. Heideggers vor dem Ersten Weltkrieg vollzogener Wechsel von der Theologie zur Philosophie war mit einer schweren persönlichen Krise verbunden. Er musste seine kirchlichen Oberen enttäuschen, die ihn gefördert hatten, ebenso seine Eltern und das ganze Herkunftsmilieu, wo man ihn als künftigen Priester gesehen hatte. Auch verlor Heidegger dadurch seinen finanziellen Rückhalt in der Kirche. Diese Abkehr, vielleicht sogar Verrat, nagt in ihm als Selbstvorwurf. Er selbst spricht von einem Pfahl im Fleisch. Im Ersten Weltkrieg war Heidegger zunächst bei der Postüberwachungsstelle in Freiburg und dann beim Wetterdienst in unmittelbarer Frontnähe eingesetzt. Wir haben ja den Giftgaskrieg. Wie übrigens auch Sartre im Zweiten Weltkrieg. Lufterkundung war offenbar etwas für militarisierte Philosophen. Die Erfahrung des Krieges hatte Heidegger, wie viele seiner Generation, tief verändert. Das Fortschrittsdenken des 19. Jahrhunderts, der Glaube an die positive Wissenschaft und die humanisierende Wirkung der Zivilisation waren fragwürdig geworden. Auch Heidegger wurde, wie viele anderen, vom Gefühl bestimmt, dass ein neuer Anfang, wie auch immer, gemacht werden müsse. Inzwischen war Husserl nach Freiburg berufen worden und Heidegger wurde nach dem Krieg sein Assistent. Schon bald erwarb sich Heidegger durch seine Vorlesungen und Seminare, die er als Privatdozent abhielt, ein weit über Freiburg hinausgehendes Ansehen. Damals schon ging, wie Hannah Arendt berichtet, das Gerücht um, von einem heimlichen König der Philosophie. Heidegger zog Studenten von überall her an, weil man sich von ihm eine Erneuerung der Philosophie versprach. Tatsächlich begann Heidegger, die Phänomenologie umzugestalten, in der er durch Husserl eingewiesen worden war und die damals als das avancierteste Projekt der Philosophie galt. Die Phänomenologie hatte sich zur Aufgabe gemacht, die Bewusstseinsvorgänge, Phänomene, möglichst genau in vollkommener Introspektion zu beschreiben, um damit das Fundament jeder Wissenschaft auszuarbeiten. Heidegger ließ sich von diesem ehrgeizigen phänomenologischen Projekt der Selbstbegründung des Erkennens und Wahrnehmens beeinflussen. Aber er tat einen entscheidenden Schritt über Husserl hinaus. Er löste das Bewusstsein aus der Fixierung auf sich selbst und warf es, so könnte man sagen, hinaus in die Welt. Er richtete den Blick auf das Praktische in der Welt sein, auf den Umgang mit Dingen und Menschen, auf das, was das alltägliche Leben ausmacht, das Arbeiten, Wohnen, miteinander umgehen und reden, das Alltägliche und zugleich Elementare eben, was dem philosophischen Nachdenken zumeist entgeht. Der kleine Zauberer von Meßkirch konnte darüber in den ungeheizten Hörsälen der ärmlichen Nachkriegszeit so philosophieren, dass es den Studenten, obwohl im Krieg an grellere Ereignisse gewöhnt, den Atem verschlug. Im Jahr 1927, Heidegger lehrte inzwischen in Marburg, erschien dann Sein und Zeit. Die epochale Bedeutung dieses Buches, das ja eigentlich ein Torso war, wurde in der philosophischen Welt sofort erkannt. Es begründete Heideggers Weltruhm. Sein und Zeit, worin das in der Weltsein des Menschen beschrieben wird, will ganz ausdrücklich keine philosophische Anthropologie sein, sondern eine Fundamentalontologie. Was heißt das? Es geht nicht etwa um eine äußere Beschreibung des Menschen, sondern um den Sinn von Sein überhaupt, entwickelt am Beispiel des Menschen. Der Mensch interessiert ihn nicht als biologische Realität, sondern als jenes rätselhafte Wesen, in dem sich die Wahrnehmung des Seins vollzieht. Alles ist in der Welt, nur der Mensch weiß, dass er ist, und er muss sich dazu verhalten. Der Mensch ist also ein Seiendes, das die Frage nach dem Sein stellen kann. Und zwar nicht nur in theoretischer Einstellung, sondern im praktischen Umgang. Er ist geöffnet zum Sein hin, eine offene Stelle für das Sein. Später nennt er das in dem schönen Ausdruck, wie ich finde, Lichtung. In der Sprache von Sein und Zeit aber heißt es etwas komplizierter, die ontische Auszeichnung des Daseins liegt darin, dass es ontologisch ist. Verstanden? Da der Mensch ausdrücklich bemerkt, dass er da ist und dieses Sein da leben muss, deshalb nennt er ihn Dasein. Was ist die alles durchdringende Erfahrung des Daseins? Es ist die Zeit. Die Frage nach dem Sinn des Seins, die zunächst ins Leere vorzustoßen scheint, kommt schließlich auf die Zeit. Denn die Zeit ist der Sinn des Seins. Es gibt nichts Beharrendes, nichts Festes, keine Substanz. Alles ist im Werden und Vergehen begriffen. Keine unvergängliche, überwölbende Ordnung im traditionell metaphysischen Sinn. Wenn der Sinn von Sein die Zeit ist, so heißt das, keine übergreifende Idee, kein Gott im herkömmlichen Sinne, kein Ziel der Geschichte verbirgt diesen Sinn, wie das in der Tradition üblich ist. Es bleibt die Zeit, die für uns befristet ist, mit tödlichem Ausgang. Also wirklich besorgniserregend. Sorge ist deshalb auch für Heidegger das, wie man sagen könnte, diensthabende Organ der Zeiterfahrung. Und so sind es vor allem die Besorgungen, in denen der Mensch aufgeht. Sich sorgen heißt sich vorweg sein, antizipieren, in Zukunft hineinblicken, Möglichkeiten, Alternativen, Risiken abwägen und von daher Entscheidungen treffen, die immer im Ungewissen bleiben, auch wenn man sich gerne darüber hinwegtäuscht. Sorge ist nicht nur eine Grundbestimmung des Daseins, sie ist auch eine Stimmung. Es zählt zu den philosophischen Verdiensten Heideggers, die Aufmerksamkeit auf die grundlegende Bedeutung der Stimmungen gelenkt zu haben. Die Philosophen lassen in der Regel das Denken mit dem Denken beginnen. Das Denken aber fängt nicht mit dem Denken an, sondern mit der Stimmung. Das hat Heidegger wie kein anderer vor ihm zur Sprache gebracht. Unser in der Welt Sein, aus dem heraus wir denken, ist immer irgendwie gestimmt. Als Freude, Langeweile, Furcht, Trauer, Liebe, Angst. Das Denken versucht zwar, diese Stimmungen, aus denen es herkommt, zu neutralisieren. Aber solange es lebendig ist, kann das nie gelingen. Solange es lebendig ist. Das gelingt nur der künstlichen Intelligenz. Ein neutralisiertes, stimmungsfreies Denken, das eben deshalb tot ist, aber eben auch hocheffizient. Über weite Strecken ist Heideggers Philosophie eher beschreibend. Ein normativer Impuls, aus dem sich dann das existenzialistische Ethos ergeben wird, kommt in diese Philosophie hinein beim Thema Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit. Beginnen wir bei der Uneigentlichkeit, weil sie das Gewöhnliche ist. Man ist zumeist nicht bei sich selbst, beim eigenen, sondern dort draußen, bei den Dingen, Beschäftigungen, bei den Meinungen, bei den anderen. Das gewöhnliche Leben wird von diesen Üblichkeiten bestimmt. Das ist die Welt des Jedermanns, man selbst ist auch dieser Jedermann. Jeder ist wie der andere und keiner ist er selbst. So lautet eine pointierte Formulierung von Heidegger in seiner Zeit. Jeder ist wie der andere und keiner ist er selbst. Die Welt des Mann mit einem N geschrieben. In manchen Augenblicken aber durchbricht man die schützende Hülle der Uneigentlichkeit. Zum Beispiel in der Angst, die besonders dann aufkommt, wenn der Mensch seines künftigen Todes inne wird. Zwar weiß man, dass alle Menschen sterben, aber gerade dieser Gedanke in seiner Allgemeinheit verdeckt, dass jeder seinen eigenen Tod wird sterben müssen. Das Todeskapitel von Sein und Zeit zählt zu den berühmtesten des ganzen Buches. Mit Recht. Denn hier bekommt die Frage nach dem Sein ihre dramatische Zuspitzung. Denn im ängstigenden Vorlaufen in den eigenen Tod erscheint das eigene Sein des Menschen nun wirklich als bestandslose Zeit. Es erweist sich hier mit unüberbietbarer Evidenz, das Wesen des Seins ist die Zeit. Um es mit einem Wort zu sagen, Heidegger, wenn wir das in großer philosophischer Perspektive sehen, Heidegger kehrt von Platons beharrendem Sein zu Heraklit, zum unaufhörlichen Werden zurück. Die elektrisierende Wirkung von Heideggers Sein und Zeit verdankt sich, wie schon erwähnt, dem unterschwellig wirkenden existenzialistischen Ethos, das da lautet: Mensch werde eigentlich. Was bedeutet das genau dann, eigentlich? Eigentlichkeit ist keine, bei Heidegger, ist kein besonderes Handlungsgebiet mit speziellen Zielsetzungen und Werten, sondern bezeichnet eine veränderte Einstellung und Haltung zu jedwedem Lebensbereich. Am knappsten lässt sich dieses Ethos vielleicht so formulieren: Tu, was du willst, doch was du tust, das tue mit ganz und mit ganzer Hingabe und mit voller Verantwortung. Du musst dich selbst entscheiden und eben die Verantwortung dafür übernehmen. Du darfst nicht vor dir davonlaufen, in die Menge hineinlaufen, untertauchen in der Masse. Du musst dich selbst in deiner Unvertretbarkeit und Freiheit annehmen. Das wird deutlich geworden sein. Das existenzialistische Ethos spricht den Einzelnen an, der sich eben gerne hinter den Vielen, hinter dem Mann verstecken möchte. Doch bei den entscheidenden Fragen bleibt jeder allein. Heidegger nennt das existenzialen Solipsismus. Die anderen können dem Einzelnen die Entscheidung nicht abnehmen. Wer eigentlich wird, entdeckt in sich seine Freiheit im Sinne von Spontanität, Initiative, Schöpfertum. Deshalb auch ist Eigentlichkeit kein Dauerzustand, sondern gelingt immer nur in besonderen Augenblicken, zumeist Augenblicken der Entscheidung. Entscheidung wofür? Das Wofür der Entscheidung, sagt Heidegger, muss jeder Einzelne finden und verantworten. Keine allgemeine Instanz, auch nicht die Philosophie, kann dem Einzelnen die Entscheidung abnehmen. Ausdrücklich lehnt es Heidegger ab, Moral zu predigen. Entschlossenheit, egal was daraus folgt, trägt ihren Lohn in sich. Und was ist dieser Lohn? Ich würde es nennen die Intensitätssteigerung des Lebens. Und Intensität ist nichts anderes als eine Art Verdichtung des Seins. Heidegger benutzt selber einmal den Komparativ. Hier wird das Sein seiender. Man spürt es unmittelbar. Darauf kommt es bei diesem existenzialistischen Ethos an. Dazu bekennt sich Heidegger ausdrücklich in jenem berühmten, fast schon legendären Streitgespräch mit Ernst Cassirer bei den Hochschultagen von Davos im Frühjahr 1929. Damals trafen aufeinander der Grand Seigneur des politischen und philosophischen Humanismus einerseits und ein Heidegger, der nicht nur auf den glitzernden Schneehöhen, sondern auch philosophisch sich als Mann der verwegenen Abfahrten präsentierte. Cassirer hatte die Kultur als Haus des Menschen verteidigt. Und dagegen nun erklärt Heidegger, die Philosophie habe die Aufgabe, die Menschen aus ihrer Bequemlichkeit aufzurütteln. Sie sollen, Zitat, den Boden zum Abgrund machen und die Einsicht eröffnen, jetzt nochmal zitiere ich, dass die höchste Form der Existenz des Daseins sich nur zurückführen lässt auf ganz wenige Augenblicke der Dauer des Daseins zwischen Leben und Tod. Die höchste Form des Existenz in einzelnen Augenblicken. Wer diese Augenblicke nicht kennt, sagt er dann in dem noch im selben Jahr gehaltenen großen Metaphysikvorlesung von 1929, 30, Wer diese Augenblicke nicht kennt, der weiß auch nichts vom Geheimnis des Daseins. Und damit bleibt, ich zitiere, der innere Schrecken aus, den jedes Geheimnis bei sich trägt und der dem Dasein seine Größe gibt. Zitat Ende. Man merkt, Heideggers Philosophieren ist auf der Suche nach solchen großen Augenblicken. Es können durchaus auch Augenblicke sein, die einem einen Schrecken einjagen. Und damit sind wir schon bei den innerphilosophischen Voraussetzungen für Heideggers nationalsozialistischem Engagement. Denn für Heidegger, der sich bisher eher unpolitisch gegeben hatte, war ein solcher Augenblick der gesteigerten Lebensintensität als ein Augenblick der Eigentlichkeit mit der Machtergreifung des Nationalsozialismus gekommen. Er versprach sich von der nationalsozialistischen Bewegung nicht nur die Beendigung des Massenelends, der Arbeitslosigkeit und des Bürgerkriegs auf der Straße. Es war für Heidegger viel mehr im Spiel als nur das, was man hier das Politische nennen könnte. Er spürte so etwas wie die Chance zur, ich zitiere, Umwälzung des ganzen deutschen Daseins. Meine Damen und Herren, wir haben uns angewöhnt, den Nationalsozialismus fast nur vom Ende her zu verstehen und wollen nicht recht wahrnehmen, wie viel Begeisterung und revolutionäre Hoffnung er anfangs auf sich zog. Und bei Heidegger zog er so viel Hoffnung und Begeisterung auf sich, dass er, und das ist philosophisch nun der springende Punkt, dass er an dem individualistischen Eigentlichkeitsethos, das ich ja vorher erläutert habe, dass er an diesem individualistischen Eigentlichkeitsethos eine bemerkenswerte Veränderung vornahm. Er projizierte den höchst individuellen Akt des Eigentlichwerdens ins kollektive Geschehen. Ein ganzes Volk findet zu seiner Eigentlichkeit. So deutet er jetzt die Machtergreifung. Die selbst wird eigentlich und der Einzelne soll sich anschließen. Das ist nun nicht nur ein politischer Appell, sondern auch ein bemerkenswerter Akt philosophischer Umdeutung eben. Das Eigentlichkeitsethos wird kollektiviert und das Sein, wonach Heideggers Philosophie unaufhörlich fragt, wird politisiert. Mit Hitler und seiner Bewegung hat sich für Heidegger also etwas Numinoses ereignet, heilig und schrecklich zugleich. So lautet ja bei dem damals sehr einflussreichen Rudolf Otto, bei dem Religionsphilosophen, die Definition des Numinosen, heilig und schrecklich. Hitler und die Bewegung jagen ihm einen Schrecken ein und faszinieren ihn zugleich, reißen ihn mit, versetzen ihn in den Zustand einer so noch nie erlebten Intensität. Die gegenwärtigen Ereignisse, schreibt Heidegger an Elisabeth Blochmann am 30. März 1933, haben eine ungewöhnlich sammelnde Kraft, weil sie uns dem Sein selbst in neuer Weise und Anregung aussetzen. Zitat Ende. Es waren politische Vorgänge, auf die Heidegger reagierte. Und sein Handeln vollzog sich auf der politischen Ebene. Aber es waren philosophische Deutungen, die ihn enthemmten. Patienten und Beflügelten. Es kommt zu jenen hektischen Aktivitäten in den ersten Monaten. Deshalb organisiert er das Wissenschaftslager droben in Tottenau-Berg und lässt Feuerräder ins Tal rollen. Deshalb die zahllosen Aufrufe und Appelle. Er will sich nicht einfach an die politische Bewegung anpassen, er will sie philosophisch vertiefen. Die Philosophie sagt, er muss selbst Teil der revolutionären Wirklichkeit werden. Und diese Wirklichkeit erschließe sich nicht, sagt er dem distanzierten Betrachter, sie sei nichts bloß Vorhandenes, sondern man muss mitbewegt werden, sonst begreift man gar nichts. So äußert er sich zum Beispiel in einer Rede im November 1933. Bücherverbrennungen, Berufsverbote, SA-Schläger, antisemitische Aktionen gelten ihm als üble Begleiterscheinungen, die man in dieser Bewegung in Kauf nehmen muss. Wir sehen also einen Heidegger, der auf der politischen Bühne agiert mit philosophischen Motiven. Dass er sich politisch getäuscht habe, wird Heidegger später zugeben. Dass er sich aber politisch täuschte, weil er sich die Wirklichkeit philosophisch auf eine bestimmte Weise zurechtgelegt hat, das wird er niemals zugeben. Denn als ein Philosoph, der die geschichtliche Zeit ergründen wollte, musste er auch vor sich selbst seine philosophische Deutungskompetenz verteidigen. Anders wäre es gewesen, wenn er sich in das politische Abenteuer gestürzt hätte, ohne dass ihm philosophisch dazu etwas eingefallen wäre. Aber nein, es war ihm sehr viel Philosophisches dazu eingefallen. Er hatte philosophische Motive ins Spiel gebracht. Und da steht er nun in der Aula in Freiburg bei seiner flammenden Rektoratsrede vom Mai 1933, martialisch mit Worten klirrend, der metaphysische Sturmtruppführer, umgeben von Fahnen und Standarten. Nur wenige Wochen zuvor hatte er sich auf seiner Hütte droben in Tottenau-Berg hineingedacht in Platons Höhlengleichnis und sich hineingeträumt in die Figur des Befreiers, der die Gefangenen in der Höhle entfesselt und herausführt. Wieder zurück von seiner Schwarzwaldhöhe unten im Flachland von Freiburg bemerkt er nun also, dass die platonischen Höhlenbewohner alle schon auf dem Marsch sind. Er braucht sich nur noch an ihre Spitze zu setzen. Über den Fortgang der Geschichte kann ich mich kürzer fassen, weil das philosophisch Entscheidende in diesen Wochen geschieht. Heidegger hatte sich seinen eigenen Nationalsozialismus zurechtgelegt, der von den neuen Machthabern teils belächelt, teils beargwöhnt wurde. Trotzdem versuchte Heidegger während des Rektoratsjahres auch auf nationaler Ebene hochschulpolitischen Einfluss zu gewinnen, freilich ohne ein klares Handlungskonzept zu besitzen, wenn man einmal von bizarren Ideen wie der einer Art platonischen Akademie für die Elite des Systems absieht. Zwistigkeiten in der Fakultät und Differenzen mit den Regierungs- und Parteistellen veranlassten schließlich seinen Rücktritt vom Rektorat im Frühjahr 1934. Heidegger war nicht nur mit seinem Rektorat gescheitert, er hatte auch Freunde verloren, vor allem Karl Jaspers, der dem neuen System von Anfang an kritisch gegenüberstand und zunächst für seine jüdische Frau und dann auch für das eigene Leben das Schlimmste befürchten musste. Nach dem Jahr des politischen Umtriebs begann Heidegger, wie er später selbst erklärte, aus einem Traum aufzuwachen. Er musste bemerken, dass der Nationalsozialismus noch etwas anderes war, als er es sich vorgestellt hatte. Dieser Prozess der Ablösung, der aber nicht zur völligen Loslösung führte, ist dokumentiert vor allem in den großen Nietzsche-Vorlesungen der Jahre 36 bis 40. Dort entwickelt Heidegger seine Kritik des Willens zur Macht. Und dabei nun vollzieht sich ein bemerkenswertes Umdenken in Bezug auf den Nationalsozialismus. Zunächst war er ihm ja erschienen als revolutionärer Ausweg aus der entfremdenden Moderne. Jetzt deutet er ihn als jüngsten Ausdruck eben dieser Moderne. Neben dem bolschewistischen Sozialismus auf der einen Seite und dem kapitalistischen Amerikanismus auf der anderen Seite. Er entdeckt oder glaubt zu entdecken, dass der Nationalsozialismus selbst das Problem ist, für dessen Lösung er ihn gehalten hat. Heidegger sieht im Nationalsozialismus den Furor der Neuzeit toben, technische Raserei und totale Mobilisierung. In den schwarzen Heften notiert er 39 rückblickend: Seinsgeschichtlich denkend habe ich den Jahren 1930 bis 34 den Nationalsozialismus für die Möglichkeit eines Übergangs in einen anderen Anfang gehalten. Dabei habe er sich getäuscht. Zwischen 35 und 38 verarbeitet Heidegger also seine Enttäuschung darüber, dass das philosophische Phantasma der metaphysischen Revolution nicht stattgefunden hat, dass die überwältigende Macht der Neuzeit auch und gerade im Nationalsozialismus fortbesteht. Ja, was ist das denn nun aber für ein Moloch, diese Neuzeit, an der Heideggers politikphilosophische Hoffnung zunichte wurde, weil, wie er eben hinterher erkannte, auch die Nazis nur ein Symptom davon waren? Hier sind ein paar Bemerkungen zu Heideggers Neuzeitdeutung nötig, ganz kurz. Nach seiner Zeit, mit seinem existenzialistischen Ethos der Eigentlichkeit, ist es Heideggers Neuzeitdeutung, die mit ihren technikkritischen Motiven besonders wirkungsmächtig geworden ist. Der inzwischen klassische Text dieser Neuzeitdeutung ist der 1938 veröffentlichte große Aufsatz »Die Zeit des Weltbildes«. Zugrunde liegt dem Vorgang der allgemeinen Technisierung des Daseins, so Heidegger, eine bestimmte Selbstdeutung des Menschen. Er sieht sich nämlich nur noch als Subjekt, dem die Welt zum Inbegriff von Objekten, also zu Gegenständen wird, die berechnet, beherrscht, gebraucht und verbraucht werden können. Und schließlich sieht er auch sich selbst nur als einen solchen Gegenstand. Das hat eine dramatische Verarmung der Wirklichkeitserfahrung zur Folge. Der Mensch fühlt sich nicht mehr eingelassen in ein Sein, dem er zu entsprechen hat, sondern er entfremdet sich vom Sein und von sich selbst. Die Neuzeit nähert sich, so Heidegger, dem Zustand vollkommener Entgötterung, so ein Ausdruck von ihm. Bei Max Weber hieß das Entzauberung der Welt durch Rationalisierung oder bei Adorno heißt das Verblendungszusammenhang durch die Tauschgesellschaft. Die totale Mobilisierung im Zeichen von Technik, Ökonomie und Rationalismus sieht Heidegger in den späten 30er Jahren überall am Werk, wenngleich in unterschiedlicher Ausprägung. In der liberalen amerikanischen Industriegesellschaft, in der kapitalistischen Industriegesellschaft Amerikanismus, im stalinistischen Kommunismus und im rassistischen Nationalsozialismus. Der Grundzug der Neuzeit sei der Angriff, sein Ausdruck auf das Seiende, und für diesen Kampf setzt der Mensch, ich zitiere, die uneingeschränkte Gewalt der Berechnung, der Planung und der Züchtung aller Dinge ins Spiel. Zitat Ende. Berechnung steht bei ihm für Amerikanismus, Planung für Kommunismus und Züchtung für den Nationalsozialismus. Aber dieses Alfresco-Neuzeit-Interpretation muss unscharf bleiben, weil die gravierenden Differenzen der gesellschaftlich-politischen Systeme von ihm rigoros übergangen werden. Es läuft überall, ob in demokratischen oder totalitären politischen Systeme, auf Seinsvergessenheit oder Seinsverfinsterung hinaus. Und dort sind dann eben alle Katzen grau. Um diese Seinsverfinsterung oder Seinsvergessenheit kreisen, meine Damen und Herren, auf vielen hundert Seiten die schwarzen Hefte. Dieses Denktagebuch, das Heidegger seit 1931 geführt hat. Aber das erregt kein sonderliches Interesse in der breiteren Öffentlichkeit, sondern Skandal machen diese Hefte wegen einiger antisemitischen Bemerkungen, die sich darin finden. Es sind nicht viele, aber die haben es in sich. In Heideggers philosophischen Schriften, ich sagte es am Anfang, haben sich bisher keine antisemitischen Gedanken gefunden. Nachdruck liegt auf dem Philosophischen. Denn außerhalb seiner Philosophie, in Briefen und Berichten, finden sich durchaus Hinweise auf einen Antisemitismus, den Sebastian Haffner gelegentlich den gewöhnlichen Konkurrenzantisemitismus des bürgerlichen Milieus genannt hat. Der kommt zum Beispiel zum Ausdruck, wenn Heidegger sich ärgerlich darüber äußert, dass an der medizinischen Fakultät die Mehrheit der Lehrenden Juden sei. Als Rektor setzt er sich zwar einerseits für die von Entlassung bedrohten jüdischen Kollegen Heise und Frenkel ein, die er als edle Juden bezeichnete, begrüßt aber andererseits ausdrücklich das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, aufgrund dessen die Entlassung schließlich doch erfolgte. Heidegger verhalf seinem jüdischen Assistenten zu einem Forschungsstipendium in Cambridge, und auch die halbjüdische Freundin Elisabeth Blochmann unterstützte er beim Versuch, nach der Entlassung eine andere Anstellung zu finden. Als Rektor riskierte er sogar einen Konflikt mit der NS-Studentenschaft, als er verbot, ein wüstes antisemitisches Plakat an der Universität auszuhängen. Und auch die Bücherverbrennung auf Universitätsgelände untersagte er. Andererseits hat er Heidegger von dem Moment an, da er Rektor war, den privaten Umgang mit jüdischen Kollegen abgebrochen und versuchte, seine jüdischen Schüler an andere Kollegen abzuschieben. Abgebrochen hat Heidegger auch den Kontakt zum inzwischen emeritierten Edmund Husserl. Dass er seinem Lehrer und väterlichen Freund das Betreten des Seminars verboten habe, trifft nicht zu. Aber er hat auch keinen einzigen Schritt unternommen, um die wachsende Isolation Husserls von seiner Seite aus zu durchbrechen. Heidegger verhielt sich also widersprüchlich. So urteilt später auch Karl Jaspers. Heidegger sei in den 20er Jahren kein Antisemit gewesen, sagt er und fährt dann fort. Er hat in dieser Frage nicht nur Zurückhaltung geübt. Das schließt nicht aus, dass ihm in anderen Fällen der Antisemitismus gegen sein Gewissen und seinen Geschmack ging. Zitat Ende. Trotzdem hat ihn die früh zutage tretende Brutalität des nationalsozialistischen Antisemitismus letztlich doch nicht von der revolutionären Bewegung, die er ja insgesamt begrüßte, abgeschreckt. Das alles ist unerfreulich genug. Doch Heideggers eigentlich philosophisches Denken schien, wie gesagt, von solchem Antisemitismus nicht berührt zu sein. Doch dem ist eben nicht so, wie die schwarzen Hefte erkennen lassen. Dort wird nämlich, ich kann jetzt nur zwei Beispiele herausgreifen, dort wird nämlich die philosophische Analyse der rationalistischen Moderne, die ich ja vorher kurz skizzierte, um eine Komponente erweitert, die bei seiner öffentlich vorgetragenen Philosophie nicht zu finden ist. Er sinniert nämlich über die, Zitat, zeitweilige Machtsteigerung des Judentums und erklärt sie damit, dass die neuzeitliche Entfaltung des Rationalismus dem Judentum, jetzt Zitat, die Ansatzstelle bot für das sich Breitmachen einer sonst leeren Rationalität und Rechenfähigkeit. Zitat Ende. Das entscheidende Stichwort ist also leere Rationalität und Rechenfähigkeit. Diese Eigenschaft wird den Juden zugeschrieben, ganz im Stile des gängigen geistigen Antisemitismus, wie man ihn etwa bei Richard Wagner oder Chamberlain findet. Es wird also der Vorwurf des auf dem Rationalismus begründeten jüdischen Parasitentum erhoben. Doch es kommt noch schlimmer. An einer anderen Stelle macht er das Weltjudentum, Ausdruck von ihm, sogar zu einer Ursache der neuzeitlichen, zu einer Mitursache, muss man sagen, der neuzeitlichen Entwurzelung alles Seienden. Das ist sein Ausdruck. Gestützt auf den antisemitischen Topos vom wurzellosen Juden formuliert hier Heidegger seine Anklage. Wurzellose Juden bewirken die Entwurzelung alles Seienden aus dem Sein. Man könnte hier sagen, da das Sein bei Heidegger ja die Sphäre des Göttlichen und Transzendenten bezeichnet, darum bedeutet ja dann die dem Judentum angelastete Entwurzelung des Seienden aus dem Sein nichts anderes als das Losreißen des Seienden von seiner Verwurzelung im Göttlichen und insofern eine Tötung des Göttlichen für den Menschen. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Heidegger wiederholt hier in seiner speziellen Terminologie die antijudaistische These vom jüdischen Gottesmord. Was früher Gottesmord hieß, heißt jetzt eben bei Heidegger Entwurzelung des Seienden aus dem Sein. Ist damit nun, das ist die Frage, die ganze heideggersche Modernitätskritik diskreditiert, in deren Zusammenhang diese ungeheuerlichen Sätze sich finden? In dem Denktagebuch. Ich denke nicht. Es ist nämlich so, dass diese ganze Neuzeitdeutung Heideggers, so wie sie bisher bekannt war und wie er sie bekannt gemacht hat in seinem großen Weltbildaufsatz, damals 1938, selbst einen in sich kohärenten Zusammenhang bildet, gerade ohne die antisemitischen Komponenten. Wenn sie doch wie im Denktagebuch vorkommen, dann vergiften sie diese ganze Theorie, die nur ohne diese Zugabe anregend und plausibel bleibt, als Kritik des instrumentell vergegenständlichen Denkens, das den Reichtum der lebendigen Erfahrung auslöscht. Die Frankfurter Schule, Adorno und Horkheimer, haben unter dem Stichwort der instrumentellen Vernunft ähnliche Argumente gegen moderne Rationalität entwickelt wie Heidegger. Wie die Frankfurter Schule bezieht sich auch Heidegger in seiner offiziellen Philosophie auf strukturelle Gegebenheiten und nicht auf das ominöse Judentum als mitverursachende Kraft. In den schwarzen Heften allerdings tut er es. Auffällig aber ist denn doch, dass er zwar nach innen seinem Antisemitismus hier Raum gibt, nach außen aber es vermeidet, den Antisemitismus philosophisch zu adeln, obwohl das doch in der Nazi-Öffentlichkeit gut angekommen wäre. Vielleicht war seine Hochachtung vor der Philosophie doch zu groß. Doch nicht nur diese antisemitischen Bemerkungen in den schwarzen Heften sind abstoßend. Etwas anderes ist auch schwer erträglich. Und das ist der Gnostizismus in den schwarzen Heften. Und dazu ein paar abschließende Bemerkungen. Um Gnostizismus, so will ich das einmal nennen, handelt es sich, wenn man das politische Geschehen als den vordergründigen Ausdruck eines eigentlich spirituellen Geschehens nimmt, das nur von wenigen Eingeweihten verstanden werden kann. Eine Art metaphysische Verschwörungstheorie. Thomas Mann nannte das treffend einmal eine höhere Interpretation des kruden Geschehens. Doch vergessen wir nicht, jede Geschichtsphilosophie hat gnostizistische Wirkelemente. Man kann allerdings die Dosis erhöhen und dann wird aus Geschichtsphilosophie eben Gnostizismus. Hegel staunend über Napoleon, der Weltgeist zu Pferde. Heidegger andachtsvoll über Hitler, sehen Sie seine wunderbaren Hände. Beides Mal der Weltgeist. Die schwarzen Hefte sind über weite Strecken gnostizistische Exerzitien, eine Mischung aus Begriffsdelirium und Rosenkranzgebet. Um autosuggestiv in Fühlung zu bleiben mit dem Sein, als dessen Eingeweihter sich Heidegger offenbar fühlt. Das hatte bereits in den frühen 30er Jahren begonnen. Nach der Enttäuschung mit Hitler nimmt er seine höhere Uminterpretation des kruden Geschehens vor. Die Ankunft des Seins hat eben nicht stattgefunden. Der Aufbruch war ein Irrweg gewesen. Man muss noch warten. Fristverlängerung für das Eintreffen des erlösenden Ereignisses ist angesagt. Die Wartezeit füllt unser Philosoph dann damit aus, Unmengen von Papier zu beschreiben. Und dabei schreibt sich Heidegger dann selbst in diese mystifizierte Geschichte ein, er kommt in ihr selbst vor als Apostel und sogar ein wenig als Märtyrer. Erstaunlich ist zum Beispiel die Larmoyanz, mit der Heidegger sein Lehrverbot nach 1945 beklagt, aber kaum ein Wort findet für fremdes Leid. Das zeigt einerseits Züge von Verhärtung, Empathielosigkeit, aber auch die Egozentrik dessen, der glaubt, ein höheres Mandat des Seins zu haben. Und so kann er geschmacklos genug sein, zu erklären, der Entzug seiner Lehrbefugnis sei für das deutsche Volk mindestens eine ebensolche Katastrophe wie die Nazi-Jahre zuvor. So kann nur ein Apostel sprechen. Solche Selbsterhöhung hat übrigens in der Philosophie durchaus eine Tradition. Hegel war bekanntlich überzeugt, dass die Weltvernunft bei ihm zu sich selbst gekommen sei. Und das war ganz uneitel gemeint. Und Nietzsche erklärte gegen Ende seines Lebens, er sei Dynamit und mit ihm breche die menschliche Geschichte in zwei Teile auseinander. Und Heidegger also fühlt sich als Apostel des Seins, das sich noch verbirgt. Die schwarzen Hefte gewähren trotz schwer erträglicher Redundanz, also da muss man wirklich in die Kultur des Rosenkranzgebetes eingeweiht sein, um das so richtig genießen zu können. Also trotz schwer erträglicher Redundanz gewähren die schwarzen Hefte doch erregende Einblicke in die Vorgänge der Selbstmystifikation eines trotz allem bedeutenden Philosophen auf der inneren Bühne seines eigenen Denkens. Man könnte das auch die Verführung des Philosophen durch die eigene Philosophie nennen. Es ist wirklich bedauerlich, dass Heidegger keine Ironie gegenüber sich selbst besaß, dass er nicht über sich lachen konnte. Denn seine seinsgeschichtliche Selbstinszenierung ist eigentlich ziemlich komisch. Das hätte er bemerken können und es hätte ihm damit einiges erspart. Ich bin am Ende, meine Damen und Herren. Noch nicht. Ein paar Sätze. Wenn man die philosophische Lebensleistung Heideggers ermessen will, gehören diese Aspekte dazu, welche nicht zuletzt die schwarzen Hefte enthüllen. Aber sie gehören dazu, mehr nicht. Sie löschen das Werk insgesamt nicht aus. Nur der kann sagen, Heidegger ist jetzt philosophisch tot, für den er nie lebendig war. Nur der kann sagen, man sollte ihn nicht mehr lesen, der ihn auch sonst wohl nicht gelesen hätte. Ich danke Ihnen.